Ja, grüßt euch. Das letzte Mal, als ich hier stand, da gab es keine Besucher im Raum. Ich freue mich, dass ich heute immerhin die Augenpaare sehe. Das ist viel besser, als wenn da niemand ist. Wir haben heute eine Fortsetzung von dem Thema vom Peter vor 2 Wochen. Da ging es um das Vaterunser. Und ja, heute haben wir also in Lukas 11 die Verse 5 bis 13. Peter, seine Predigt war überschrieben mit den Worten: Herr, lehre uns beten. Als ein Jünger Jesus beim Beten beobachtete und dann sagte: Herr, lehre uns beten. Und ich finde, das sind großartige Worte. Findet ihr nicht auch? Herr, lehre uns beten. Stellt euch mal vor, ein Teenager würde zu seinem Vater kommen und würde sagen: Also Vater, ich lebe schon ganz lange in meiner eigenen Welt und irgendwie möchte ich mal deine Welt kennenlernen. Wir sind so weit voneinander entfernt und ich weiß, dass du mir Gutes tun willst, aber ich möchte gerne lernen, wie ich um dieses Gute beten kann oder bitten kann. Kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen, dass ich eine bessere Beziehung, eine bessere Kommunikation zu dir bekomme? Stellt euch das mal vor, wie würde der Vater reagieren? Der wird sich freuen. Der wird sagen, das ist ja eine Steilvorlage, damit ich ihm das geben kann, was ich ihm immer geben will. Und so ähnlich ist das auch mit unserem Gott. Unser Gott freut sich, wenn wir sagen: Lehre uns beten, Herr. Und das wollen wir jetzt kurz machen. Herr, wir wissen oft nicht, wie wir beten sollen. Und wir sind keine Spezialisten im Gebet. Aber du, Jesus, du warst hier auf Erden und du hast hier auf Erden mit deinem Vater gesprochen, hast zum Himmel gebeten, obwohl der Himmel auch vorher schon deins war. Und du kannst uns lehren, wie wir beten können. Und so bitte ich dich, dass du uns diesbezüglich heute weiterführst, dass wir aus diesem Text, den wir uns betrachten, wirklich Hilfe bekommen können, wie wir beten können. Amen. Wir werden uns den Text betrachten, und zwar, ich werde kurz nochmal das Vaterunser betrachten, weil das gehört einfach zu diesem Text dazu. Und deswegen habe ich den Text in 4 Abschnitte eingeteilt. Der erste Abschnitt kurz ist nochmal eine Wiederholung zum Vaterunser, was also zu unserem Text gehört. Und dann haben wir noch 3 weitere Abschnitte. Und jeder Abschnitt wird uns eine Lektion über das Gebet, wie wir beten sollen, lehren. Fangen wir gleich an mit dem ersten Abschnitt, das nenne ich die Vorlage fürs Gebet. Peter hat schon beim letzten Mal gesagt, das ist ein Muster. Es geht nicht unbedingt darum, dass wir diese Worte vom Vater Unser immer wieder wortgetreu zitieren, sondern es geht darum, dass wir ein Muster haben, eine Vorlage, wie wir beten sollen. Und diese Vorlage, würde ich sagen, hat auch viel damit zu tun, in welcher Haltung wir vor Gott kommen sollen. Das lese ich hier aus diesem Text heraus. Kurz mal eine Inspiration zum Thema Gebetshaltung. Es geht hier nicht um Gebetshaltung, aber die Gebetshaltung können uns auch etwas sagen. Es gibt verschiedene Gebetshaltungen, zum Beispiel schließen wir die Augen. Ja? Das bedeutet für mich, dass ich meine Augen schließe und ich zu dem komme, der Augen hat, die alles sehen, aus der Ewigkeit und überall. Ich komme zu dem, der viel mehr sieht als ich. Oder es gibt die Gebetshaltung, dass wir mit erhobenen Armen zu Gott kommen. Das gibt es auch bei uns jetzt eher weniger, ist aber biblisch, ist aber auch nicht schlimm, wenn man es nicht macht. Aber diese erhobenen Arme sind nicht unbedingt Zeigefinger, wo wir sagen, hier geht's lang, sondern das sind leere Hände, die einfach zu Gott kommen und sagen, wir haben nichts zu bieten, wir haben leere Hände, aber wir kommen zu dem, der die Hände füllen kann. Oder es gibt die Gebetshaltung mit verschlossenen oder gefalteten Händen. Das heißt so viel für mich wie, meine Hände sind nicht handlungsfähig. Ich komme zu dem, der handelt, der handeln kann. Oder natürlich ganz bekannt, die gebeugten Knie. Sehr biblisch, ich beuge meine Knie vor Gott. Das heißt, ich bin nicht auf Augenhöhe mit Gott. Gell? Also wir könnten jetzt zu Gott kommen und sagen, ja, wir kommen jetzt hier auf einer Augenhöhe, wie das heute ziemlich modern ist, zu Gott. Aber so kommen wir nicht zu Gott. Gott ist eine ganz andere Dimension. Er ist über uns, er ist der Ewige, er ist der zeitlich Unbegrenzte und auch räumlich. Und wir kommen als Bittsteller zu ihm. Und das kommt hier in dem Vaterunser auch rüber. Das Vaterunser ist kein Gebet, was anfängt mit ich. Ich will ein neues Handy oder ich will irgendwas von dir haben, sondern das fängt ganz anders an. Es fängt damit an, dass wir die richtige Stellung vor Gott haben und die richtige Haltung, nämlich Gott, Vater im Himmel, dein Name werde verherrlicht, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie es in Matthäus steht. Gut, und da haben wir auch gleich die erste Lektion zum Gebet, nämlich respektvoll beten. Also aus dem Vaterunser kann ich einfach schließen, Jesus hat uns beigebracht, dass wir, wenn wir vor den Vater im Himmel kommen, dass wir da nicht auf gleicher Augenhöhe kommen, sondern wir kommen zu dem, dem Respekt und Ehre gebührt, zu unserem Vater im Himmel. Es geht um ihn und es geht nicht so sehr um uns. Aber im Vaterunser geht es auch um etwas anderes. Es gibt ja dann irgendwo den Cut, nämlich wie im Himmel, so auf Erden. Davor geht alles um die Person Gottes, danach geht es um uns. Und was wir da beten, ist eine Bitte, eine persönliche Bitte für uns. Es gibt ja verschiedene Gebete, es gibt auch Dankgebete. Ich glaube, wir sind absolute Spezialisten im Dankgebet, weil wir danken immer. Das haben wir aber nicht aus dem Vaterunser. Ist aber nicht schlimm. Dankgebet ist respektvoll. Ne? Das ist ja schön. Aber im Vaterunser gibt es jetzt nicht unbedingt das Dankgebet, sondern eher das Anbetungsgebet in der ersten Hälfte des Gebets und dann das Gebet um unsere Bitten, um die persönlichen Bitten in der zweiten Hälfte des Gebets. Und zwar, diese Bitten, würde ich mal sagen, handeln von unseren Grundbedürfnissen. Wir haben Grundbedürfnisse und Jesus hat gesagt, betet um das nötige Brot, um das tägliche Brot und um die Schuldvergebung. Das sind Grundbedürfnisse. Brot nicht nur für unseren Leib, sondern auch Brot für unseren Geist. Ja, das hat der Peter beim letzten Mal auch schon erwähnt. Kommen wir zu unserem Text, und zwar zu den Versen 5 bis 13. Das lese ich mal vor. Und er sprach zu ihnen, wenn einer unter euch einen Freund hätte und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Freund, leihe mir drei Brote. Denn mein Freund ist von einer Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von innen antworten und sagen, mache mir keine Mühe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder sind mit mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Das war aus der Schlachterübersetzung, da gibt es so ein paar Unterschiede, aber ich habe die Schlachterübersetzung gewählt. Kommen wir also zu unserem zweiten Abschnitt. Es geht also jetzt los mit unserem Text. Das Vorbild im Gebet. Hier geht es um ein Vorbild. Und diese Geschichte handelt von drei Freunden. Das habt ihr mitbekommen, gell? Vielleicht ein bisschen schwierig, da könnte man fast durcheinander kommen, weil ein Freund und ein anderer Freund und ein nächster Freund, die haben so Beziehungen zueinander. Ich habe mal jedem Freund einen Namen gegeben. Also der eine Freund, den nenne ich mal den Besucher, ist der Besucher. Der zweite Freund ist der Gastgeber. Und der dritte Freund ist der Brothamster. Der hat also bei sich zu Hause wie ein Hamster Brot gespeichert und gebunkert, damit er, wenn er vielleicht mal Brot braucht oder nichts zu knabbern hat, damit er was zu essen hat. Und da war es so, dass der Der Besucher kam also irgendwann unverhofft zu dem Gastgeber, wahrscheinlich ziemlich abends spät. Und der Gastgeber wollte seinem Freund, dem Besucher, was zu essen servieren, aber er hatte nichts zu Hause. Und in der Antike war das sehr wichtig, dass man gastfreundschaftlich ist. Es ging also gar nicht, dass man einfach sagte, ich habe nichts zu essen, kannst du ja was vom Schnellimbiss holen oder so, das ging nicht. Ne? Man musste den Leuten was zu essen geben. Ja, er hatte aber nichts. Und dann überlegte er, fragte sich, wo bekomme ich was zu essen her? Zu dieser späten Stunde. Dann suchte er nach Möglichkeiten, wo finde ich was zu essen? Ach, da gibt es ja den Brothamster, mein Freund, der hat meistens Brot. Da werde ich mal hingehen. Und dann klopfte er an die Tür vom Brothamster und sagte, hallo, ich weiß, es ist schon spät, aber ich möchte gerne was zu essen von dir haben. Kannst du mir etwas Brot geben? Der Brothamster war darüber nicht begeistert. Der lag im Bett und wahrscheinlich schlief er schon mit seinen Kindern. Und er sagte, du machst mir Mühe, mach mir keinen Stress und ich gebe dir kein Brot. Aber der war ganz entschlossen und klopfte weiter und wollte sein Brot haben. Ja, und am Ende hat der Brothamster vielleicht seinen Kindern gesagt, also der ist ja ganz schön unverschämt, mein Freund hier. An dem braucht ihr euch kein Beispiel nehmen. Aber weil der so unverschämt ist, geben wir ihm Brot. Ja, es geht also hier um das Wort Aneidaia, griechisch. Und das heißt Dreistigkeit, Aufdringlichkeit. Könnte auch mit Forschheit übersetzt werden. Da geht es nicht um Respekt, obwohl wir gerade eben gesagt haben, wenn wir zu Gott kommen, sollen wir ihm respektvoll begegnen. Aber hier finden wir etwas anderes. Und wir kommen jetzt auch schon zur zweiten Lehre über das Gebet, nämlich unverschämt beten. Ich muss das Wort einfach so nehmen, auch wenn es für uns nicht so einfach ist, dieses Wort vielleicht zu ertragen im Zusammenhang mit Gebet. Aber so steht es da und so wollen wir das auch einfach hier annehmen. Und in der Bibel gibt es ja noch andere Geschichten, wo wir aufgerufen werden, dreist zu beten, nicht wahr? Zum Beispiel der Jakob, als er am Jabbok da war und da kam ein himmlischer Ringkämpfer und hat ihn nachts aufgesucht und die beiden haben gekämpft und gekämpft und gekämpft. Und morgens hat der himmlische Ringkämpfer dann gesagt, ist gut jetzt, ich gehe. Und dann hätte man eigentlich gedacht, dass der Jakob sich damit zufrieden gibt, weil das war ja immerhin ein himmlischer. Ne? Aber Jakob hat gesagt, du gehst nicht, wir kämpfen hier weiter, bis du mich segnest. Und offensichtlich hat es Gott gefallen, weil er hat ihn dann gesegnet. Oder die bittende Witwe fällt uns bestimmt ein, die kam zu dem ungerechten Richter. Der ungerechte Richter hat eigentlich keine Lust gehabt, jetzt einen Besuch von dieser Witwe zu bekommen, aber da sie so ausdauernd war in ihrer Bitte und da sie ihn einfach konfrontiert hat und gesagt hat, schaffe mir Recht, hat er sich irgendwo dazu hinreißen lassen, ihr Recht zu schaffen und ihrer Bitte zu entsprechen. Und Jesus hat sie gelobt, ja, dass wir beten sollen wie diese Witwe und wir dürfen durchaus auch in einer, in Anführungszeichen, unverschämten Weise zu Gott kommen im Gebet. Ja, natürlich, wenn wir nicht vorher das Vater unser gelesen haben, wenn wir nicht vorher wissen, dass Gott zuallererst mal respektvoll, sagen wir mal, gegenübergetreten werden sollte, ja, dann macht das überhaupt keinen Sinn mit dem Unverschämten, gell? Also unverschämt alleine, ohne Respekt, das wäre gar nichts, ja? Aber wenn wir lernen, respektvoll zu beten und für die richtigen Dinge, dazu kommen wir später noch, dann dürfen wir durchaus, und dann sollen wir durchaus auch unverschämt beten, weil Jesus hat in dieser Parabel sozusagen uns aufgefordert, dass wir uns diesen Mann, diesen Gastgeber als Vorbild nehmen sollen. Kennen wir das, dieses unverschämte Gebet? Also ich würde mal sagen, das respektvolle Gebet, so meine Wahrnehmung, ist nicht unbedingt etwas, was uns so schwer fällt. Ich finde, da sind wir echt ganz gut unterwegs, man kann immer was lernen, gell? Aber respektvolles Gebet, ich denke, das passt. Wir fangen unsere Gebete grundsätzlich an mit, ich danke dir, Herr, das zeigt Respekt. Ja? Wir danken ihm, wir denken nicht, dass wir es geschafft haben. Aber dieses unverschämte Gebet, das höre ich jetzt eher nicht unter uns, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, vielleicht kommt das auch nicht vor zu Hause, wenn wir es in der Versammlung nicht sagen. Also dieses Gebet, was dranbleibt, was voller Feuer ist und was einfach dranbleiben will. Dieses Gebet, denke ich, haben wir durchaus noch was zu lernen. Gut, kommen wir jetzt mal zum dritten Abschnitt. Der dritte Abschnitt, den nenne ich die Verheißung der Erhörung. Verse 9 und 10. Das könnte man das ASK-Prinzip nennen. Was heißt ASK auf Englisch? ASK? Wenn er die Buchstaben mal zusammenfasst. Der Peter ist der Einzige, der es weiß. Das heißt ask. Also fragen oder bitten. Ask, seek, knock. Das sind diese drei Verben, die uns gerade eben hier erschienen sind. Das passt auch im Deutschen. Anfragen, suchen, klopfen. Das sind drei Dinge, drei Verben. Und Jesus sagt, bittet oder fragt an, sucht und klopft. Das bedeutet aber auch, dass er auch sagt, wenn ihr das nicht tut, dann ist die Verheißung nicht auf das Nichttun gegeben. Also Nichttun hat keine Verheißung. Jesus sagt, seid aktiv, bittet, sucht, fragt, dann wird euch gegeben. Dem Bittenden wird geantwortet, dem Suchenden wird gegeben und der anklopft, dem wird aufgetan. Das ist eine Verheißung und Jesus sagt, wir sollen zu ihm kommen, aktiv. Die Passivität, also nicht bitten, nicht suchen, nicht anklopfen, darauf liegt nicht die Verheißung. Das ist eine Progression, das geht also von dem etwas weniger intensiven zu dem intensiveren. Also wir können zum Beispiel mal uns vorstellen, wir beten für etwas, von dem wir genau wissen, dass es Gott gefällt. Nehmen wir mal Geduld. Vielleicht ist jemand von euch auch ungeduldig. Also ich bin als Unternehmer eher eine ungeduldige Natur. Und dann lese ich in der Bibel, dass Gott geduldig ist. Gott, unser Vater im Himmel, der ist geduldig mit uns. Und der hat seinen Sohn auf die Welt gesandt. Der war sehr geduldig. Und dann hat er uns gesagt, nehmt euch ein Beispiel an dem Bauern, an dem Landwirt. Und seid geduldig und wartet. Und so ist es normal, wenn ich zum Beispiel sage, Geduld ist etwas, was mir schwerfällt, dass ich darum bitte. Und ich weiß genau, dass diese Bitte mit Gottes Wort in Übereinklang ist. Und dann bitte ich ihn, dann fange ich an, ach Gott, ich bitte dich um Geduld, dass du mir hilfst, Geduld zu kultivieren durch dich und deine Nähe bei mir. Und dann habe ich gebeten, aber irgendwie im Laufe der nächsten Wochen oder so merke ich vielleicht nach dem Gebet, so viel hat sich da nicht getan. Also dann suche ich nach Möglichkeiten, wie kann ich Geduld lernen durch Gottes Hilfe. Dann suche ich in dem Gebet und frage ihn, gibt es vielleicht irgendwas, was du mir zeigen willst, wo ich Geduld lernen kann? Vielleicht eine Gewohnheit, die sehr ungeduldig ist, die du gerne verändern willst. Und dann vielleicht nach einigen Wochen oder Monaten oder Jahren merke ich, ich habe gebetet, aber vielleicht hat sich gar nicht viel getan. Und dann fange ich an zu klopfen und sage, Gott, das wird intensiver, ja. Gott, ich habe doch um Geduld gebeten. Bitte, kannst du mir bitte diese Geduld schenken? Du möchtest das tun, du hast verheißen, wenn ich dich bitte, dann wirst du mir es geben. Und so klopfe ich vielleicht lauter und sage, Herr, ich möchte Geduld. Moment. Genau. Diese Verben sind auch in der Verlaufsform geschrieben. Das heißt, diese Verben bedeuten nicht, wir sollen einmal bitten und einmal suchen und einmal klopfen und das reicht dann, sondern wir sollen es eigentlich fortwährend machen. Im Englischen würde man sagen, wie manche Übersetzungen sogar sagen, keep on asking, keep on seeking, keep on knocking. Und wir können ruhig sagen, wir sollen beständig, sollen wir bitten und suchen und klopfen, beständig. Das heißt, dass wir nicht nur einmal bitten sollen, und jetzt kommen wir auch zu der dritten Lehre über das Gebet, wir sollen ausdauernd beten. Also wenn wir beständig immer weiter beten sollen, dann heißt das, wir sollen ausdauernd beten. Das ist etwas, was auch damit zu tun hat, dass wir Geduld lernen. Ja? Dass wir eben nicht einmal beten und denken, jetzt kommt die Antwort von Gott und wenn sie nicht kommt, dann habe ich es wieder vergessen, sondern dass wir dranbleiben. Dieses Dranbleiben und dieses Geduldigsein ist uns aber heute nicht so leicht, nicht wahr? Weil wir leben in einer Zeit, die umgibt uns mit Ungeduld und die drängt uns zur Ungeduld. Das haben wir doch bestimmt alle schon gemerkt, gell? Also zum Beispiel, wenn wir das Internet genießen, weil wir so schnell Informationen per Knopfdruck bekommen können, und das war natürlich vor 30 Jahren überhaupt nicht denkbar, dass man in so kurzer Zeit genau die punktgenaue Information bekommt, die man sich so wünscht. Und jetzt freuen wir uns darüber und haben uns daran gewöhnt, dass alles ganz schnell geht. Aber was passiert eigentlich, wenn in Hünfeld mal irgendwie das Internet mal kurz ausfällt, so eine halbe Stunde, ne? Also dann geht der Mann zur Frau oder die Frau zum Mann und sagt, oh, was ist hier los? Also sofort werden wir ungeduldig und es muss sofort wieder schnell gehen. Wir haben uns so sehr dran gewöhnt. Ich will damit sagen, wenn wir ausdauernd beten wollen, dann ist die Kultur um uns herum, die uns prägt, natürlich sehr wichtig. Und wir sollten uns nicht zu tief in diese Kultur hineinbegeben. Wir sollten diese Kultur nicht zu tief uns prägen lassen, weil das ist nicht wirklich sinnvoll. Stellt euch vor, ihr wärt ein Arzt und ihr hättet eure eigene Praxis und ihr würdet euch denken, ich bin Arzt geworden, weil ich möchte Menschen helfen. Ich möchte ihnen dienen. Ich freue mich, wenn ich ihnen was Gutes tun kann, wenn ich ihnen Tipps geben kann, wie sie in ihrem Leben mit ihrer Gesundheit besser klarkommen. Und dann befindest du dich in unserer heutigen Zeit, in der wir immer mehr dazu getrieben werden, schnell ungeduldig zu sein. Ja? Und dann bist du in deiner Praxis und dann stellst du fest, ich muss jeden Tag 50 oder 100 Patienten durch meine Praxis schleusen und über meinen Tisch ziehen, weil ansonsten macht das gar keinen Sinn, da kann ich gar nicht leben, so ungefähr, weil das geht finanziell nicht auf, das kann ich meine Geräte nicht bezahlen. Und wir leben in einer Zeit, wo überall die Hektik ist und der arme Arzt kann gar nicht mehr richtig sich kümmern und dem Patienten zuhören und ihm helfen, was er vielleicht ursprünglich wollte. Das kann er heute kaum noch machen. Und diese ganze Kultur umgibt uns und wir leben da drin. Je tiefer wir da drin sind, desto schwieriger wird es für uns mit dem ausdauernd beten. Aber die Bibel sagt uns, wir sollen, 1. Thessaloniker 5, braucht da nicht nachschlagen, wir sollen ohne Unterlass beten. Wir sollen immer wieder beten, wir sollen nicht aufhören zu beten, sondern wir sollen dauerhaft beten. Oder in Epheser sagt der Paulus, wir sollen zu jeder Zeit mit Flehen und Gebeten für die Heiligen vor Gott kommen. Wir sollen also zu jeder Zeit beten, wir sollen nicht so nur so ein bisschen, wir sollen Ausdauer haben beim Beten. Das heißt, wir sollen klopfen, aber durchaus auch warten. Ja? Das Warten und das Ausharren ist Gottes Weg für uns. Gott freut sich, weil die Gebete und die Anliegen, die wir ihm bringen, die sind oft von uns selber natürlich sehr stark geprägt und sie gehen oft irgendwo am Ziel vorbei. Das sind dann gar nicht Gottes Anliegen. Und Gott wird uns nicht das Falsche geben. Er ist ein Vater, der uns das Gute geben möchte. Und deswegen freut er sich besonders, wenn wir kommen und in unserem Gebet Ausdauer haben. Und dieses Ausharren, dieses Warten auf Gott, hat große Verheißung auch. Ihr braucht das nicht nachschlagen. Jakobus 1,4, Ausharren bewirkt Vollendung. Römer 5,4, Ausharren bewirkt Bewährung. 2. Petrus 1,6, nach dem Ausharren kommt die Gottseligkeit und die Liebe. Also da kommen großartige Dinge, wenn wir bereit sind, uns darauf einzulassen, auf Gott zu warten. Und ein Vers, der mir sehr gut gefällt, in diesem Zusammenhang, Jesaja 64, Vers 3, da heißt es, denn von Ewigkeit her hat man nie gehört, nie vernommen, hat kein Auge es gesehen, dass außer dir ein Gott tätig wäre für die, welche auf ihn harren. Man kann sagen, Gott ist der Gott der Wartenden. Die Leute, die auf ihn warten. Er ist der Gott, der an denen handelt, die auf ihn warten. Gott ist kein Getränkeautomat, wo man ein Gebet vielleicht in Form einer Münze reinschmeißt und dann drückt man Knöpfchen, dann kommt unten die Gebetserhörung raus und dann sagt man, okay, ich habe die Gebetserhörung. Gott ist ein Vater. Gott ist ein Vater, der seine Kinder liebt und er muss uns manchmal im Gebet einfach warten lassen und es ist kein Problem. Er sieht, dass das gut für uns ist. Ne? Er hat alle Zeit der Welt, aber wenn wir auf ihn warten, dann ist das durchaus gemäß seinem Plan. Er möchte eine Beziehung zu uns wie ein Vater. Er ist also kein Automat, wo das alles so schematisch gehen würde. Er möchte uns erziehen und dafür ist das Warten sehr gut. Kommen wir zum vierten Punkt, zum vierten Abschnitt. Das ist der Vergleich. Der Vergleich mit einem Vater. Hier geht es um die Verse 11 bis 13. Ja, hier geht es um diesen Vater, der genau weiß, wenn sein Sohn zu ihm kommt mit einer Bitte, mit einer vernünftigen Bitte, dass er ihm auch das gibt, was vernünftig ist. Ne? Und dann heißt es zum Beispiel, der Sohn bittet um ein Brot. Wir haben ja wieder das Brot. Ne? Wir hatten beim Vater unser schon, gib uns unser tägliches Brot. Dann der Gastgeber, Freund, der bat um drei Brote. Jetzt haben wir schon wieder das Brot, ja, in der Schlachterübersetzung jedenfalls. Da ist das Brot, der Sohn bittet den Vater um Brot und der Vater weiß, obwohl er böse ist, wie es hier heißt, er weiß, wie er diesem Sohn Brot gibt, wie er diesem Sohn das gibt, was er braucht. Er wird ihm keinen Stein geben und er wird ihm auch nichts Schädliches geben. Er wird ihm keinen Skorpion geben, wenn er zum Beispiel um ein Ei bittet oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet. Der Vater, obwohl er böse ist, weiß, dass er seinem Sohn Gutes tut. Wie viel mehr, das ist der Vergleich, wie viel mehr wird Gott, der Vater im Himmel, Gutes denen tun, die ihn darum bitten, ihnen Gutes zu tun oder die ihn um seinen Heiligen Geist bitten. Dieser Vater im Himmel ist ja eine ganz andere Dimension als der Vater hier in diesem Vergleich. Der Vater im Himmel hat seinen Sohn, Jesus Christus, das Liebste, was er hatte und hat, gegeben, ans Kreuz gegeben, damit wir alle erlöst werden können. Er hat den Gerechten für die Ungerechten leiden lassen, damit wir, die Ungerechten, gerecht würden. Das hat er getan und er kann nicht lügen. Er ist ein großartiger Vater. Und wenn schon der sündhafte Vater, der irgendwo von selbstsüchtigen Motiven auch gegenüber seinem Sohn geprägt ist, wenn schon dieser sündhafte Vater weiß, dass er seinem Sohn Gutes tut, wie viel mehr wird Gott, der Vater, denen Gutes tun, die ihn bitten um gute Sachen, um die richtigen Sachen. Das ist Grund zur Zuversicht. Und das bedeutet auch, wir sind bei dem vierten Punkt, bei der vierten Lektion zum Gebet, zuversichtlich beten. Wir hatten also am Anfang respektvoll vor Gott kommen, dann auch unverschämt vor Gott kommen in der richtigen Weise, ausdauernd sein im Gebet und zuversichtlich beten. Das sind diese vier Lektionen. Und diese Zuversicht ist also begründet auf Gott, dem Vater. Gott, der Vater, ist großartig, er ist völlig gerecht und er ist unser Vater, deswegen sind wir zuversichtlich. Allerdings, wenn wir die falschen Dinge von ihm erbitten, dann haben wir nicht so viel Grund zur Zuversicht. Also wenn wir zum Beispiel sagen würden, wenn vielleicht meine Tochter zu mir kommen würde, würde sagen, ich hätte gern als Kuscheltier für die Nacht eine lebendige Schlange, weil das ist einfach in und ich habe Lust darauf, das ist cool, dann würde ich als böser Vater sozusagen, würde ihr nicht diese lebendige Schlange geben. Das wäre Unsinn. Ja? Und wenn wir jetzt um das Falsche bitten vor Gott, um Skorpion oder um Stein statt Brot, aber Stein ist nicht gut, ist nicht nahrhaft, ja? Macht sich die Zähne kaputt, das ist nicht gut. Und deswegen sollen wir um das Richtige beten. Und zuversichtlich beten hat nicht nur damit zu tun, dass Gott ein wunderbarer Vater ist, der uns wunderbare Sachen geben will, sondern es hat auch damit zu tun, dass wir ihn lernen sollen, um die richtigen Dinge zu bitten. Also wenn wir zu Jesus kommen und sagen, Jesus, lehre uns beten, dann geht es ganz stark auch darum, dass er uns beibringt, um was wir beten sollen. Dass wir nicht nur die respektvoll oder vielleicht unverschämt oder ausdauernd und zuversichtlich kommen, sondern auch um die richtigen Dinge. Das ist sehr wichtig. Es gibt ein Ding, in Anführungszeichen, das immer erhört wird. Also Gott wird, der wird uns, wenn wir als seine Kinder um eine Schlange beten oder bitten, wird er uns die nicht geben. Aber er wird Dinge geben, wenn sie richtig sind. Es gibt eine Sache, die ist immer richtig. Und es hat was mit dem Brot zu tun. Wir hatten ja schon diese dreimal Brot. Also es geht im Lukas-Evangelium, wenn wir genau betrachtet haben oder aufgepasst haben in den letzten Monaten, ziemlich oft ums Brot. Ne? Wir hatten auch schon mal das Brot vom Himmel. Ne? Als Mose den Israeliten Brot vom Himmel gegeben hat. Und Jesus hat dann gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot, was vom Himmel gekommen ist. Und da gehen wir mal in Johannes 6, da steht das auch. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, sagt Jesus. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Also das ist großartig, wenn wir daran denken, dass wir um das Richtige beten sollen. Dann bitten wir doch Gott um dieses lebendige Brot. Ja? Also wenn wir um Jesus bitten, dass Jesus in uns hineinkommt, dass wir ihn aufnehmen, sozusagen ihn essen und verstoffwechseln, dann sind wir genau auf der richtigen Seite. Das ist das Gebet, was immer erhört wird. Und wenn wir uns das betrachten und nochmal zurückkommen zu dem Vater Unser, dann stellen wir eigentlich auch fest, dieses Vater Unser, das kam ja von Jesus. Er wurde gefragt, von dem Jünger, der stand da neben ihm, lehre uns beten. Wie können wir zu Gott, dem Vater, beten? Vielleicht hat der Jünger gar nicht so realisiert, dass Jesus, der ihm beibrachte, zu beten, eigentlich auch mit anderen Worten gesagt hat, ich bin das, um was du bittest. Ich bin der, um den du bitten sollst. Weil Jesus ist auch die Erhörung des Gebets. Und Jesus und der Vater sind eins. Und Jesus ist das Brot, wie im Himmel, so auf Erden. Das, was im Himmel ist, das soll auf Erden sein. Ich bete, oh Gott, du bist der geduldige Gott. Und ich wünsche mir das so sehr. Und ich wünsche mir, dass deine Geduld, die du im Himmel hast, dass die in mein Leben kommt. Und da kommt Jesus, der Geduldige, in unser Leben. Verherrlicht sei dein Name. Jesus hat den Namen des Vaters verherrlicht. Wenn ich Jesus in meinem Herzen habe, dann verherrliche ich den Vater. Dein Reich komme. Jesus war das Anbrechen des Reiches Gottes. Wenn ich Jesus in meinem Herzen habe, dann werde ich nach dem Reich Gottes trachten. Dein Wille geschehe. Jesus ist der gekommen ist und er gesagt hat, dein Wille geschehe, nicht meiner. Und wenn ich Jesus in meinem Herzen habe, dann werde ich nach dem Willen Gottes trachten. Unser täglich Brot gib uns heute, das hatten wir schon. Unsere Schuld, bitte vergib uns unsere Schuld. Wer kann uns Schuld vergeben, außer Jesus? Also wir können nicht vor Gott kommen als wir Menschen, ich komme in meinem Namen zu dir und bete jetzt, könnte ich vielleicht sagen, aber das bringt nichts. Ich bin ein Mensch, ich kann vor Gott nicht bestehen. Jesus ist der, der meine Schuld getragen hat und der mir den Weg, den Zugang zum Vater gegeben hat. Und er ist auch der, der mir hilft, dass ich vergeben lerne, auch anderen die Schuld vergeben lerne. Also im Prinzip, das, was ich im Vater Unser von Gott erbete, das hat Jesus mir gegeben und das findet in Jesus seine Erfüllung. Schauen wir uns mal an, was Johannes, der Jünger Jesu, dazu zu sagen hat, zu dem Gebet. Das lesen wir jetzt nochmal. zum Thema zuversichtlich beten. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Andere Übersetzungen sagen auch Zuversicht zu Gott oder zum Zugang. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Wir haben also durch Jesus Freimütigkeit. Hier beschreibt der Johannes jemanden, dessen Herz und dessen Gewissen ihn nicht verurteilt. Jemand, der irgendwo ein reines Gewissen vor Gott hat. Ist das ein Übermensch, den er da beschreibt? Jemand, der nicht mehr sündigt? Nein. Das ist ein Mensch wie wir. Aber dieser Mensch hat Jesus. Er braucht nicht mehr von seinem Gewissen die Verurteilung erdulden, sondern er hat Jesus und Jesus hat ja all seine Schuld abgezahlt. Und deswegen kann er freimütig zu Gott kommen, hat er freien Zugang zu Gott. Und hier heißt es, was wir immer bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Also hier ist jemand, der Zuversicht im Gebet hat. Johannes sagt uns das, damit wir das lernen, damit wir auch Zuversicht haben, aufgrund von Jesus. Aber da schwingt auch mit, also es geht hier nicht darum, was auch immer wir bitten, ne, das bekommen wir. Also sprich, ich brauche jetzt ein neues Handy oder ein neues Auto oder einen Urlaub oder ich habe ein Riesenproblem mit dieser Person und die soll jetzt einfach mal lieb zu mir sein. Ich könnte vieles beten, aber das ist hier doch gar nicht gemeint. Aber wenn ich zum Beispiel die richtigen Dinge von Gott erbitte, zum Beispiel Geduld, und da gibt es natürlich ganz viele andere Dinge, um die man beten könnte, dann weiß ich, dass ich die auch empfangen werde, weil Christus diese Dinge für mich generiert hat. Und dann hier am Ende dieser Passage, also hier geht es natürlich um den Glauben an Jesus Christus, dieser Zugang zu Gott ist nur durch den Glauben möglich, das ist klar. Am Ende hier geht es dann um den Heiligen Geist, dann nimmt das Ganze plötzlich kommt noch ein Punkt hinzu. Wir erkennen, dass wir in ihm sind und er in uns durch den Geist, den er uns gegeben hat. Den Geist, der auch genau das will, was er will. Ja? Und wir kommen jetzt gleich nochmal zu dem letzten Satz. Da geht es ja um das Gebet um den Heiligen Geist. Also der Heilige Geist ist ja genau das, ist ja genau der, der Jesus verherrlicht und der Jesus in unser Leben hineinbringt. Und Jesus hat gesagt, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage durch den Heiligen Geist. Und der Geist bringt zum Beispiel als Frucht die Geduld und die Liebe und vieles mehr. Ich komme zum Schluss. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Das ist jetzt hier der Punkt sozusagen und der letzte Vers von dieser gesamten Passage inklusive dem Vater Unser. Also er kommt jetzt wieder zurück, ne, auf den Vater, der schon am Anfang beim Vater Unser, der hier der Wesentliche in diesem Abschnitt ist. Und jetzt kommt er aber auch auf den Geist, auf die dritte Person der Dreieinigkeit. Und der Heilige Geist, ja, der erinnert uns an das, was Jesus gesagt hat. Er ist der, der in uns ist. Er ist wie ein Agent oder ein Mittler, den Gott gesandt hat, in uns hinein. Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe und dass der Heilige Geist zu euch kommt. Gott ist kein Automat oder hat uns keinen Automaten zum Beten gegeben, wo wir etwas rausziehen, ne? Wo wir sagen, das hole ich mir jetzt hier. Sondern er hat einen Agenten gegeben, der in unser Leben hineinkommt und in uns von innen das wirkt, was er will. Und mit dem Heiligen Geist trachten wir dann nach dem Reich Gottes und nach der Gerechtigkeit Gottes, nicht wahr? Das ist ja das, was Gott möchte. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr trachtet nach dem Reich Gottes oder trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere gegeben. Dann werden unsere Gebetsanliegen mit dem übereinkommen, was wirklich Gott will. Und dann werden wir das wollen, was Gott will. Deswegen wollen wir ja zum Abschluss uns vielleicht nochmal daran erinnern, ganz am Anfang habe ich von diesem Teen gesprochen, der den Vater bat wegen der Kommunikation, und ich möchte einfach uns ermutigen, dass wir zu Gott kommen und dass wir auch ihm sagen, Herr, lehre uns beten. Lehre uns beten durch den Heiligen Geist. Ne? Der Heilige Geist ist der Geist, der in uns auch die Gottesfurcht wirkt. Gottesfurcht, das heißt, wir kommen respektvoll vor Gott. Wir werden respektvoll beten, weil der Heilige Geist Gottesfurcht bewirkt. Der Heilige Geist, um den wir bitten, der ist natürlich schon da, aber wir dürfen trotzdem darum bitten, dass er mehr in uns Gestalt gewinnt und mehr in uns Raum hat. Der Heilige Geist ist der Geist, der auch Geduld bewirkt. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes, wie ich gesagt habe. Er hilft uns, dass wir ausdauernd beten lernen. Und der Heilige Geist wird auch mit der Hoffnung assoziiert, in Römer 15. Der Heilige Geist hilft uns, dass wir zuversichtlich beten lernen. Und am Schluss würde ich sagen, der Heilige Geist gibt uns auch das Feuer des Heiligen Geistes, dass wir unverschämt beten lernen. Amen.